Wenn wir uns für die Finanzen oder den Finanzstand einer Person interessieren, dann ist es ganz oft, dass wir automatisch in Deutschland fragen, hey, was verdient diese Person denn? Vielleicht kennst du das auch, dass man so, wenn man da Neugierde hat, am ehesten an das Einkommen der Person denkt. In Amerika ist es anders. Da ist ganz oft die Frage dann, how much is he worth or what's his value? Das heißt, die Philosophie dahinter nach der Frage, wie viel Vermögen hat eigentlich diese Person?
Herzlich willkommen bei Financial Health. Hier geht es um deinen finanziellen Erfolg. Wenn auch du Lust auf Durchblick, Fortschritt und finanzielles Geschick hast, dann bleib dran. Zudem erfährst du heute exklusiv, warum Julian mit 80 Rindern auf dem Rio Paraguay schippert. Und los geht's mit der heutigen Folge. Ja, hallo Julian ins ferne Amerika. Das ist aber, glaube ich, ein guter Einstieg zu unserer heutigen Folge, weil es nämlich heute, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass wir eine Folge machen zu verschiedenen Ländern und deren finanzieller, im Groben finanzieller Aufstellung oder finanziellen Umgang und Geschick machen. Und heute soll es um einen groben Vergleich zwischen Deutschland und Amerika gehen. Und was wir eben auch von den Amerikanern vielleicht lernen können. Julian, hast du auf deiner Weltreise, die ja auch in Amerika begonnen hat, bisher schon mal die Unterschiede tatsächlich wahrnehmen können zwischen dem deutschen Umgang mit Geld und dem amerikanischen Umgang mit Geld?
Tatsächlich nicht, nein. Also was wir heute in dieser Folge uns angucken, das zielt auch mehr, wenn wir jetzt Amerika sagen, ab, auf US-amerikanisch, also betreffend die USA als Wirtschaftsnation. Ich mache meine Reise in Südamerika, was von der Mentalität und natürlich auch vom Wirtschaftsstandort her überhaupt nicht mit den USA zu vergleichen ist.
Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Was sind denn die Themen, die dir im Vergleich von Deutschland zu den USA besonders auffällt? Oder was hast du als erstes im Kopf?
Was mir einfällt als allererstes ist, wenn wir uns für die Finanzen oder den Finanzstand einer Person interessieren, dann ist es ganz oft, dass wir automatisch in Deutschland fragen, hey, was verdient diese Person denn? Vielleicht kennst du das auch, dass man so, wenn man da Neugierde hat, am ehesten an das Einkommen der Person denkt. In Amerika ist es anders. Da ist ganz oft die Frage dann, how much is he worth or what's his value? Das heißt, die Philosophie dahinter nach der Frage, wie viel Vermögen hat eigentlich diese Person? Und ich glaube, davon können wir sehr viel lernen, denn wenn es wirklich darum geht, wo man erstmal überlegen darf, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Also jemanden finanziell bewerten. Aber wenn wir das machen wollen, dann spielt die Frage nach, wie viel kommt monatlich rein, eine viel geringere Rolle, als wie viel hat diese Person. Warum behaupte ich das? Du kannst 1 Million im Monat verdienen. Wenn du 1 Million oder 1,5 Millionen im Monat ausgibst, dann bleibt halt einfach nichts davon über. Und du bist extrem abhängig und im Hamsterrad gefangen und musst weiterhin arbeiten, um deinen Lebensstandard irgendwie finanzieren zu können, am Laufen halten zu können. Wenn du im Gegenteil dazu 1.000 Euro netto verdienst, aber 1 Million irgendwo liegen hast und damit intelligent umgehst, also die vernünftig angelegt hast, investiert hast, dann kannst du ganz entspannt dir einige 1.000 Euro jeden Monat aus deiner Anlage rausnehmen, ohne dass das Geld weniger wird. Und bist halt nicht abhängig von deinem 1.000-Euro-Job. Das heißt, du kannst dir erlauben, den zu machen, weil es dir Spaß macht. Aber du brauchst den nicht, um dein Leben finanzieren zu können. Und es hat sich in Deutschland einfach irgendwie über Jahrzehnte entwickelt, dass wir diese Frage nach, was verdient der, aber viel höher ansetzen als die Frage danach, welches Vermögen hat diese Person oder welches Vermögen hat die Person aufgebaut? Und um ein Vermögen aufzubauen, sind es 3 Faktoren. Natürlich ist es Einkommen. Es ist vor allen Dingen aber auch Ausgaben und die Differenz dazwischen, die Sparquote Und was mache ich denn mit dieser Sparquote? Das ist natürlich auch noch eine wichtige Frage. Also welche Chance auf Wachstum, über welche Zeit gebe ich denn dann dieser Sparquote? Mhm. Und das ist das Entscheidende. Also wenn wir schon die Frage darauf ausrichten, wie viel Geldfluss da ist, sollten wir das, die Frage nicht stellen, wie verdient die Person, sondern was schafft die Person an die Seite zu legen und wohin, über welchen Zeitraum? Denn das ist das, was wirklich Vermögen aufbaut.
Mhm. Ja gut, jetzt ist es ja, glaube ich, kein Geheimnis, dass wir Deutschen, was finanzielle Bildung angeht, echt grottenschlecht sind. und da ja irgendwie, also ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll mit den Problemen. Was meinst du, oder hast du eine Idee, weshalb das so ist und woher das kommt, dass es in Amerika anders ist? Also dass die einfach viel, wirklich einfach besser mit Geld umgehen können, zumindest im, ja jetzt mal grob runtergebrochen.
Ja, gut, dass du das nochmal sagst. Also das zählt natürlich jetzt nicht auf jede Person individuell, sondern eher so ganz grob gesprochen. Ne? Ja. Also wenn man das versucht, irgendwie statistisch zu erfassen. Das ist jetzt ein reiner Erklärungsversuch. Keine Ahnung, ob das damit zusammenhängt. Grundsätzlich ist natürlich die amerikanische Nation eine Self-Made-Nation. Wenn man das zurückverfolgt, dann sind mutige Menschen aus Europa aufgebrochen. Sie wussten nicht wohin und wollten sich dabei etwas aufbauen und waren immer schon fokussiert auf ein gutes, neues Leben. Vielleicht kommt das dann auch daher. Und wenn man diesen Gedanken weiterspielt und die Mutigen Europa verlassen, ja, wer bleibt dann über? Dann sind es halt die unsicheren, schüchternen, die halt viel Sicherheitsbedürfnis haben und auch diese Mentalität prägen, lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Der Ami hat lieber die Taube auf dem Dach und der Deutsche lieber den Spatz in der Hand. Das ist insofern auch erstmal überhaupt nicht zu bewerten. Nur, was der Deutsche auch kann, ist sich beschweren, dass er die Taube nicht hat. Also er hat lieber den Spatz, aber jammert, dass er eigentlich lieber einen ganzen Taubenstall hätte. Und dafür braucht man halt manchmal einfach eine andere Haltung oder eine andere Grundphilosophie des Lebens. Und ich glaube auch, was damit einhergeht, ist so ein bisschen der Neidfaktor. Denn wenn wir jetzt wirklich darüber sprechen, wie viel Geld jemand hat, also ich kenne sehr viele Menschen mit wirklich viel Geld und die meisten von denen, die wirklich viel Geld haben und nicht so aussehen wollen, als ob sie welches hätten, sagen, ja, ich kann es mir gar nicht erlauben oder ich will es mir nicht erlauben, dass andere Menschen sehen, dass ich sehr vermögend bin, weil dann zu viel Neidfaktor kommt. Also die versuchen tatsächlich, viele Dinge im Außen gar nicht erkennen zu lassen, dass da unfassbarer Vermögen, unfassbares Vermögen da ist. Und in Amerika ist es anders. Wenn du da irgendwo mit einem Lamborghini vorfährst, dann fragen sich nicht alle, oh, macht der irgendwas mit Drogen oder irgendwas Unseriöses, hat der Steuern hinterzogen und ich gönne dem das nicht, sondern da kommen wildfremde Menschen auf dich zu und gratulieren dir einfach dazu und freuen sich mit dir. Und ähnlich merke ich das tatsächlich auch hier in Südamerika. Da würde ich sagen, ist das Gefälle sogar noch viel größer. Wir fahren hier mit einem, ich nenne es jetzt einfach mal, ohne darauf einzugehen, ordentlichen Expeditionsmobil durch die Gegend, was einfach fernab von dem Wert ist, was sich hier die Menschen vor Ort, die teilweise auch wirklich in wirklicher Armut leben, leisten können. Und die kommen auf uns zu und freuen sich mit uns und applaudieren, drücken die Daumen hoch, laden uns zum Essen ein, geben uns Getränke aus, weil die sich einfach dafür freuen, dass das jemand hat und sich ermöglichen kann. Und nicht ein einziges Mal habe ich da Missgunst oder Neid oder wie kann ich denen was irgendwie abluchsen, wahrgenommen. Mhm. Und das ist natürlich eine ganz andere Grundhaltung. Also ich habe das in Deutschland noch nie erlebt, dass neben dir Autos fahren und hupen und winken und Handy rausnehmen und Videos machen und fragen, ob man zusammen Fotos machen kann oder ob man mal eine Stunde irgendwie sich unterhalten kann. Also diese innere Haltung, ich freue mich mit jemandem, wenn der sich was aufgebaut hat. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das energetisch uns auch in Deutschland helfen würde, davon ein bisschen was aufzunehmen, um halt vielleicht nicht unbewusst die Programmierung zu haben, da wenn ich jemand anders das nicht gönne, dann kann es ja auch sein, wenn ich vermögend wäre, dass es mir andere nicht gönnen und ich vielleicht gar nicht mehr Freunde habe oder sympathisch angesehen werde und deswegen sorge ich unbewusst dafür, dass ich vielleicht besser nicht vermögend werde, weil ich das nicht möchte, dass das Ergebnis wäre, dass andere Menschen es mir nicht gönnen oder gute Verhältnisse kaputt gehen.
Ja, das ist echt ein Punkt, der echt super, super schade ist. Diese Freude am Scheitern irgendwie. Jetzt habe ich es noch nicht selber miterlebt in Amerika, aber immer mal wieder gelesen und gehört, dass man in Amerika, dass es üblich ist, dass auch wenn Startups irgendwie scheitern, dass man eine Party schmeißt und dass man ja dann vielleicht aber trotzdem einfach den Mut feiert, das gewagt zu haben. Und ich meine, wie viele Startups scheitern nun mal? Es ist einfach ja nun mal so. Und es ist ja auch nichts Ungewöhnliches und trotzdem kann man irgendwie vielleicht was positiv oder mit Sicherheit, egal ob das in Amerika oder auch oder in Deutschland ist oder in Italien oder wo auch immer, aber aus jedem Scheitern ja auch wieder was mitnehmen. Und vielleicht kann man auch das dann wiederum feiern, aber ich habe manchmal auch hier so das Gefühl, dass wenn jemand irgendwie was für ein Startup gründet oder sich selbstständig macht, man guckt da so von oben drauf und sagt so, ja, schauen wir mal, wie lange es gut geht. Und wenn es da nicht gut geht, dann ist man sich aber dem Spott und der Häme sicher. Das ist natürlich einfach irgendwie. Ja, hilft niemandem, ne? Also einfach irgendwie albern,
Das ist gut, dass du das ansprichst. Da kann ich tatsächlich auch eine eigene persönliche Story zu berichten. Als ich weiß es nicht, so um die 14, 16 gewesen bin, da ist das Unternehmen von einem Freund, das Unternehmen von dem Vater von einem Freund von mir insolvent gegangen und automatisch poppte in mir auf, oh, der ist aber unerfolgreich und wie dumm und irgendwie merkte ich, dass ich das Ansehen von diesem Menschen, der vorher in meiner Sicht ein hohes Ansehen hatte, weil er ein erfolgreicher Unternehmer gewesen ist, auf einmal total zusammengebrochen und später habe ich dann viele Jahre später, ich glaube 10, 20 Jahre später erst, für mich erkennen dürfen, wow, was für eine wertvolle Erfahrung, durch sowas durchzugehen und das nächste Unternehmen, was du dann gründest, also genau wie du sagst, kannst du viel erfolgreicher machen und mit dieser Erfahrung dann aufbauen. Und ich glaube, das war wirklich bei mir so von unserer Kultur geprägt. Wenn jemand insolvent geht, dann ist es ein Loser, der hat was nicht geschafft oder was falsch gemacht. Und diese Mentalität, genau wie du es beschreibst, ist in Amerika so, dass du, wenn du nicht schon 7 Unternehmen vor die Wand gefahren hast und daraus gelernt hast, dann kannst du gar nicht das 8. erfolgreich führen. Also diese Mentalität letztendlich auch, wie wir als Kind gelernt haben zu gehen. Also du fällst mit, ich weiß es nicht, ich habe es nicht mitgezählt, aber bevor ich gehen konnte, bin ich wahrscheinlich 50.000 Mal auf die Nase gefallen. Aber du kannst nicht erfolgreich gehen, wenn du nicht vorher 50.000 Mal herausgefunden hast, wie es nicht geht. Und das auch beim Umgang mit Geld höre ich ganz oft. Ja, ich versuche das gar nicht mehr, weil ich hatte meine Anlage, die ist in die Hose gegangen oder ich hatte meinen Ansprechpartner, der hat mich da irgendwie über den Tisch gezogen oder wie auch immer. Ja, aber wenn man danach gehen würde, dass wenn ich da einmal eine schlechte Erfahrung gemacht habe und dann nie wieder das versuche, dann erstens würde das, also ist es ja nur rein masochistisch, weil der einzige Nachteil, der daraus entsteht, das bin ja ich. Also ich erlaube mir dann nicht, irgendwann mehr finanziell erfolgreicher zu sein. Und nur weil eine einzige Person vielleicht mal dazu beigetragen hat, dass es nicht funktioniert hat, heißt es ja nicht automatisch, dass das bei allen so sein wird. Und es gibt auch jede Menge unfassbar tolle Berater, die es wirklich ehrlich mit Menschen meinen und wirklich auch wundervolle Finanzlösungen haben. Und bildlich gesprochen, und jetzt komme ich zu Punkt Nummer 2, um den Loop zu schließen. Das bedeutet ja, wenn du irgendwann in deinem Leben das erste Mal mit einer Person zusammen bist und mit dieser Person dich vielleicht streitest oder eine nicht so schöne Erfahrung machst, heißt das ja weder, dass du nie wieder mit einer anderen Person des Geschlechtes versuchst, eine Partnerschaft aufzubauen, noch heißt es, dass du deine geschlechtliche Vorliebe änderst. Also nur weil ich beispielsweise als Mann irgendwann mal mit irgendeiner Frau eine schlechte Erfahrung gemacht habe, heißt es ja nicht, dass alle 4 Milliarden Frauen auf diesem Planeten schlecht sind oder komisch oder nicht zu mir passen, sondern nur diese eine. Und genauso sollte man das halt dann auch im Umgang mit Finanzen idealerweise sehen. Ich habe jetzt eine Erfahrung gemacht, aus der durfte ich lernen und weiß jetzt umso besser, die nächste Chance, die sich bietet, zu beurteilen, ob die zu mir passen könnte oder nicht. Also das ist ja sehr wertvoll als Auswahlkriterium und nicht der Grund, warum ich das nicht mehr mache.
Ja, auch gut zu nochmal im Hinterkopf zu haben. Ich glaube, man darf aber an dieser Stelle auch lernen, Verantwortung für sein Handeln zu übernehmen. Also häufig war es halt nicht, die Anlage war schlecht oder der Ansprechpartner war schlecht, sondern man war auch selber beteiligt. Also das gehört ja irgendwie auch mit dazu. Und ja, wie du schon sagst, einfach daraus dann seine Schlüsse ziehen und das aber im positiven Sinne. Was aber, glaube ich, Amerika wirklich einfach besser macht, ist, dass dieses Thema Investment da einfach selbstverständlich ist. So, es ist alternativlos, es ist logisch und diese ganzen Graupenlösungen, die wir hier irgendwie in Good Old Germany haben, weil die sind ja vermeintlich sicher und birgen kein Risiko und so weiter, was dann auch über die Generation weitergegeben wird. Und wir sitzen in unserer Beratung irgendwie immer noch und erklären den Menschen, was ist ein Fonds, was ist eine Aktie, was unterscheidet eine Einzelaktie von einem Aktienfonds meinetwegen, was ist eine Anleihe und so weiter und so fort. Weil einfach diese ganzen Basic-Infos überhaupt nicht vorhanden sind und auch keiner, ja, weil es in keiner Generation vorhanden ist, auch nicht weitergegeben werden kann. Da sind die uns einfach echt voraus, wie ganz viele andere Länder. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz hilfreicher Grundstein für finanziellen Erfolg.
Ja, da sprichst du ein super wichtiges Thema an, dass wir in Deutschland bezogen auf finanzielle Bildung in der Steinzeit leben und aber tatsächlich sogar noch glauben, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Also das ist wirklich aus Sicht eines Finanzexperten traurig, dass das meiste Geld, was wir als Deutschen als Volkswirtschaft besitzen, unterhalb der Inflation irgendwo rumliegt. Das heißt, aus Geld, für das ich hart gearbeitet habe, mache ich weniger. Also ich reduziere an Wert und bin dann auch stolz darauf, dass ich vielleicht einen garantierten Zins habe. Also es ist wirklich eine Katastrophe und ich weiß auch gar nicht so genau, was schlimmer ist, dass wir als Bevölkerung das als normal ansehen oder dass das von den allermeisten Finanzanbietern und Banken, was es da so alles gibt, auch noch promotet wird und diese Produkte in den Vordergrund gestellt werden und mir als gute Lösung verkauft werden, weil die natürlich daran verdienen. Und je weniger Rendite die mir geben, desto günstiger haben sie das Geld eingekauft und arbeiten damit dann natürlich selber umso besser. Also das ist eine wirkliche Katastrophe. In Amerika ist es ganz normal und alternativlos, dass du in der Königsklasse Aktien investiert bist, dass du das Ziel hast, möglichst viel aus deinem Geld zu machen, dass Schwankungen passieren dürfen, überhaupt nicht schlimm sind, wenn man verstanden hat, dass man dem Ganzen einfach ein bisschen Zeit gibt. Und die Schwankungen dann auch wieder ausgeglichen sind, dass man nicht zur falschen Zeit mit Verlust aussteigt, dass man aber auch nicht das Gegenteil macht, also 100 Jahre nur sichere Anlage und dann, ja, nee, jetzt mache ich auch mal was, aber dann ist es gleich direkt das Hochspekulativste, wo jeder Experte auch wieder die Hände beim Kopf zusammenschlägt, so Stichwort Telekom-Aktie. Und dann geht das natürlich schon vorprogrammiert in die Hose und dann zieht man daraus wieder einen Schluss, ja, siehst du, wusste ich ja von Anfang an, dass das nicht funktioniert. Und das führt natürlich auch dazu, dass wenn zwei Volkswirtschaften, zwei Nationen auf dem gleichen Vermögensstand starten würden, aber anders mit ihrem volkswirtschaftlichen Vermögen umgehen, dass natürlich dann die eine Nation an der anderen mittel- und langfristig dran vorbeizieht, einfach nur aufgrund des Zinseszinseffekts, ne? Das ist auch eine Katastrophe. Aber es ist natürlich auch nicht alles nur toll in Amerika. Wenn man da mal schaut, da beruht zum Beispiel auch ein großer Teil des Wirtschaftswachstums einfach auf dem direkten Konsum. Also ich gebe heute das Geld aus, von dem ich glaube, was ich morgen verdiene, was mir dann schon meine Kreditkarte vorstreckt. Und dieser hohe Konsum natürlich die inländische Wirtschaft dann stützt. Das ist auch nicht alles cool. Also es ist nicht so, dass man sagen kann, in Amerika ist finanziell alles toll und oder speziell in den USA. Amerika ist ja viel größer als USA und in Europa ist alles doof. Aber vielleicht kriegen wir es ja irgendwie hin, dass wir gegenseitig von dem, was wir gut können, lernen können und beide daraus dann noch erfolgreicher werden.
Ja, das ist doch ein schönes Fazit. Ich glaube auch. Also man will jetzt Amerika jetzt auch nicht in den Himmel loben. Da läuft sicherlich auch nicht alles richtig. Und ich finde zum Beispiel auch bedenklich, dass zum Beispiel dieser ganze Wahlkampf ja einfach nur auf finanziellen Möglichkeiten beruht. Also ich spreche den Menschen automatisch die Kompetenz zu, das Land zu regieren, die einfach nur wahnsinnig reich sind. Und das sieht man jetzt irgendwie auch an den aktuellen Gedanken, ob jetzt nicht irgendwie Taylor Swift noch irgendwie sich für einen Wahlkampf anmelden soll, einfach weil sie es finanziell kann. Und das ist sicherlich auch nicht fair zu sagen, dass die, die weniger Geld haben, gleichzeitig ja irgendwie auch weniger intelligent sind und kompetent und umgekehrt. Aber gut, belassen wir es bei deinen schönen Schlussworten. Die fand ich eigentlich ziemlich passend. Und gehen wir doch mal rüber zu deiner Rindererfahrung. Was hast du da erlebt?
Ja, was ist passiert? Ich befinde mich gerade in Brasilien, wenn man sich in Südamerika anguckt, ziemlich genau in der Mitte von Südamerika, im wahrscheinlich größten Feuchtgebiet der Welt, im Pantanal. Es ist ein unfassbarer großer Sumpf, größer als die Schweiz. Und da hatten wir den Plan, einen Teil dieses Gebietes nicht nur von den Offroad-Pisten zu besichtigen, sondern auch von einem Fluss, in dem Fall von dem Rio Paraguay. Das ist ein unfassbar langer, großer Fluss, der über viele hundert Kilometer nur ein paar Meter Höhendifferenz hat, deswegen halt kaum fließt und ein Großteil auch des Sumpfes hier speist. Und um auf dementsprechend auf diesem Fluss unterwegs sein zu müssen, brauchten wir ein Schiff, was wir uns dann geschartert haben. Das hat einfach mitten im Dschungel, tatsächlich wirklich mitten im Dschungel, einfach am Rand des Flusses angelegt und dann zwei große Holzbohlen runtergeschmissen und gesagt, fahrt mal mit eurem Expeditionsmobil über die beiden Bohlen schräg hoch auf das Schiff. Das war auf jeden Fall eine sehr spannende Erfahrung erstmal auch. Und wir sind aber nicht die Einzigen, die auf diesem Schiff unterwegs gewesen sind, sondern diese Region, das ist mir vorher auch nicht bewusst gewesen, ist gleichzeitig auch die Region, wo die größten Rinderfarmen der Welt sind. Ich hätte die eher nach Argentinien oder Australien verortet, aber tatsächlich ist es auch hier in der Region, weil einfach sehr viel Platz und auch viel fruchtbares Land ist. Und diese produzierten Rinder, die Millionen von Rindern, müssen natürlich auch irgendwie abtransportiert werden. Das und passiert dann auch hauptsächlich über die Flüsse. Und so sind wir nicht alleine auf diesem gescharterten Boot gewesen, wie wir davon ausgegangen sind, sondern direkt neben uns drumherum waren 80 Bullen, die das auch das erste Mal Schiff gefahren sind. Und da kannst du dir vorstellen, dass da ordentlich Rabatz auf dem Schiff gewesen ist. Und wir standen nicht mittig drauf, sondern auf der rechten Seite. Und die ersten Bullen wurden zusätzlich auch noch auf die rechte Seite gebracht beim Befüllen. Und auf einmal stand das ganze Schiff schief. Und wir dachten schon, oh, gleich kippen wir um und mussten schnell mit Spanngurten tatsächlich auch nochmal unseren Truck auf dem schwimmenden Porto festmachen. Und so sind wir hinterher dann mit einer großen Herde von Rindern den Rio Paraguay runtergefahren und hatten sogar das Glück, dass wir von dem schwimmenden Schiff, okay, also das ist auch wieder überflüssig, ne, schwimmende Schiff, die meisten Schiffe schwimmen ja, dass wir davon einen Jaguar gesehen haben, der den Fluss queren wollte. Dann hat er uns kommen gesehen und hat dann in der Mitte des Flusses wieder umgedreht und es wird zurück zum Ufer geschwommen, aber das war auch schon sehr beeindruckend. Das war der bisher einzige Jaguar, den wir gesehen haben, obwohl es hier die höchste Jaguardichte der Welt gibt. Allerdings nicht unbedingt in der Jahreszeit, in der wir hier gerade sind. Aber das war auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Erlebnis.
Wie nicht in der Jahreszeit, in der ihr da seid? Die wandern doch nicht aus.
Also,
oder machen Winterschlaf.
Die sind auch hier, aber ich weiß nicht genau, warum, aber alle Quellen sagen, zu dieser Zeit kriegt man sie kaum zu sehen. Die sind irgendwo anders, also keine Ahnung, die sind natürlich nicht in irgendwelchen Erdhöhlen, aber es ist unfassbar schwierig zu der aktuellen Zeit welche zu sehen.
Ja gut, aber ich ist kann ja vielleicht auch Grund nicht so sagen. Schlimm. Ja. Vielleicht dann doch eher an den Tapiren erfreuen, die sind auch weniger scharfe Zähne. Okay, ja spannend. Wahnsinn, was du alles so erlebst. Wenn es jemand auch bildlich mitkriegen möchte, dann kann er, ja jetzt sag mir mal kurz, follow_Frido, glaube ich, ne?
Ja, korrekt, genau. Das ist unser Instagram-Account. Insta? Also falls es jemand interessiert, da teilen wir immer mal wieder ein paar Erlebnisse. Und ist jeder herzlich willkommen, mal reinzuschauen.
Ja, genau. Und damit würde ich sagen, schließen wir, liebe Zuhörer, keep growing and stay healthy, especially financially. Deine Amelie Lieder.
Und dein Julian Krüger. Schön, dass du reingehört hast. Bis zur nächsten Folge.